Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich freue mich, dass ich heute einmal wieder unter euch sein darf und möchte auch herzliche Grüße mitbringen von der christlichen Gemeinde in Bietigheim-Bissingen, wo ich zu Hause sein darf mit meiner Frau. Ja, wir sind im Herrn verbunden und daran wollen wir auch immer wieder denken, dass es doch viele Kinder Gottes gibt auf der ganzen Welt, die sich zu dem Herrn Jesus hin versammeln auf der Grundlage der Schrift, die ihm dienen wollen. Und wir werden uns dann in dem Moment der Entrückung alle sehen und völlig vereint sein. Das ist auch ein tröstlicher und schöner Gedanke. Ja, unser Bruder David hat es ja schon gesagt. Das, was mir heute am Herzen liegt, ist das Thema das heilige Priestertum der Gemeinde. Und wir haben ja einen ganz wichtigen Bibeltext, der zu diesem Thema uns etwas zu sagen hat. Und das ist im 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Und das möchte ich mit uns einmal lesen. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also hier wird gezeigt, dass jeder, der an den Herrn Jesus gläubig geworden ist, jedes Kind Gottes einen heiligen Auftrag von Gott hat. Eine Berufung, die eigentlich das ganze Leben prägt und bestimmt. Und diese Berufung ist, dass wir ein heiliges Priestertum für den lebendigen Gott sein sollen. Und das ist eine der grundlegenden Aufträge der Gemeinde Jesu Christi in der heutigen Zeit. Und ich denke, es ist wichtig, darüber von der Bibel her zu sprechen und das auch sich immer wieder vor Augen zu führen, weil gerade dieser Auftrag, so wie ich das beobachte heute, immer mehr ins Hintertreffen kommt, heruntergespielt wird und nicht mehr in seinem biblischen Gewicht verkündigt wird in vielen Gemeinden. Ich denke, man kann von der Bibel her sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi drei Aufträge hat von Gott, die die Lehre der neutestamentlichen Briefe bezeugt. Viele heutige Evangelikale sagen, die Gemeinde ist nur aus einem einzigen Grund auf der Erde, um das Evangelium zu bezeugen und Seelen zu gewinnen. Nun ist es ganz klar eine ganz wichtige Aufgabe der Gemeinde. Das wollen wir nie herunterspielen oder unterschätzen, aber das ist einfach nicht biblisch richtig, was da gesagt wird. Wenn wir die Schrift studieren, die verschiedenen Aussagen der neutestamentlichen Briefe, dann denke ich, können wir ganz klar sehen, es gibt drei grundlegende Aufträge, die die Gemeinde hat. Einen nach oben, einen nach innen und einen nach außen. Und wir dürfen keinen dieser drei Aufträge gegen den anderen ausspielen. Sie sind alle drei wichtig. Aber ich persönlich glaube, dass der, den wir heute miteinander betrachten, der allerwichtigste ist. Und zwar, weil Gott der allerwichtigste ist. Die Gemeinde ist für Gott da, nicht für den Menschen. Die Gemeinde hat ihre höchste Berufung darin, so möchte ich das mal sagen, dem heiligen Gott priesterlich zu dienen, ihm Ehre, Lob und Anbetung darzubringen auf der Erde. Es gibt kein größeres Vorrecht und keinen wichtigeren Auftrag als das. Das ist meine Überzeugung. Wir müssen uns nur mal überlegen, wie das von Gottes Seite aus aussieht. Diese ganze Erde ist erfüllt von Gottes Geschöpfen. Diese ganze Erde ist auch erfüllt von Gottes Güte, die allen Geschöpfen zuteil wird. Dass heute die Sonne so scheint, dass es auch immer wieder geregnet hat, das ist alles Gottes Güte. Und was machen die allermeisten Menschen? Sie gehen undankbar und gleichgültig daran vorbei. Sie fluchen Gott, sie ballen die Faust, sie klagen Gott an für alles und jedes, was ihnen an Schlechtem widerfährt, aber sie sind nicht bereit, ihm zu danken oder ihm die Ehre zu geben. Und die Einzigen, die wirklich das tun, das sind die Gläubigen. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Ich habe schon manchmal gedacht, durfte mal nach Afrika fliegen, wenn man dann nachts so über Ägypten fliegt, ist ganz interessant, ja. Das ganze Land Finsternis, dunkel, dunkel, dunkel. Und dann gibt es einzelne Lichtpunkte und manchmal auch Ansammlungen von Lichtpunkten. Das sind dann die Städte, die in der Nacht beleuchtet sind. Und ich denke, so sieht die Welt aus Gottes Sicht in gewisser Weise aus. Überall Finsternis, nur dort, wo die Gemeinde, wo gläubige Kinder Gottes beten und Gott loben und danken, dort ist ein Lichtpunkt. Und das ist Gott wichtig. Davon bin ich fest überzeugt. Also dieser Auftrag, heiliges Priestertum zu sein, ist, denke ich, der wichtigste. Aber natürlich der zweite Auftrag ist auch wichtig und genauso bedeutsam, ist der Auftrag nach innen. Den finden wir in Epheser 4, dass nämlich die Gemeinde berufen ist, sich gegenseitig zuzurüsten, zu ermutigen und zu stärken, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Ja? Die Gemeinde hat den Auftrag, die Gläubigen zu fördern, zu erbauen, bis wir alle hinwachsen zur vollen Mannesreife in Christus. Das ist der Auftrag nach innen. Und dann gibt es selbstverständlich den wichtigen Auftrag nach außen, das Evangelium zu bezeugen, Jesus Christus bekannt zu machen unter den Menschen, die noch in der Finsternis sind. Und ihr Lieben, es geht das eine gar nicht ohne das andere. Wenn wir unseren priesterlichen Auftrag versäumen, dann haben wir auch keine Vollmacht, das Evangelium richtig zu bezeugen. Wenn wir nicht einander erbauen und stärken und gemeinsam zu Christus wachsen, dann ist auch der evangelistische Auftrag und der Priesterauftrag nicht richtig erfüllt. Ja? Deswegen das einfach mal so als ein Rahmen. Heute wollen wir eben über diesen ersten Auftrag sprechen, den nach oben. Was ist Gottes Wille für die Gemeinde gegenüber Gott? Und da sehen wir, wir sind berufen, ein geistliches Haus zu sein. Seine doppelte Berufung. Das ist ganz interessant. Ja, wir hatten ja im Alten Testament, das ist ja das Schattenbild für die Gemeinde, wir hatten einen Tempel aus Steinen, aus wunderschönen, behauenen, vergoldenen Steinen, wenn es den salomonischen Tempel betrifft. Und in diesem Tempel waren geweihte, abgesonderte Priester. Das konnte nicht irgendeiner sein, sondern das waren nur die, die Gott berufen hatte, aus dem Stamm Levi, aus der Familie Aaron. Nur die konnten Priester sein im Alten Testament. Ja? Und das war natürlich den Hörern und Lesern dieses ersten Petrusbriefes bewusst. Nun, in der Gemeinde haben wir diese große Besonderheit und diese wunderbare Tatsache, dass alle Gläubigen Priester Gottes sind. Wir wissen im Alten Testament, das Volk war nicht heilig, das Volk war unrein. Es hatte sich verunreinigt mit Götzendienst. Die Leute waren ja auch noch nicht wiedergeboren. Sie hatten den Heiligen Geist nicht. Und deswegen waren diese Priester notwendig, die aus abgesondert waren, die nicht einfache Israeliten sein konnten, sondern ein abgesonderter Stamm, eine abgesonderte Gemeinschaft. Das waren die Priester, die wirklich auch bereit waren, Gott zu dienen, die er akzeptieren konnte, und die mussten auch in ganz besonderer Weise heilig leben, anders als die normalen Israeliten. Ja? Da war ein Unterschied. Das Volk war ferne, es war außerhalb, durfte noch nicht mal in den Vorhof rein, und die Priester durften alleine das Heiligtum betreten. Und jetzt, durch das Blut Jesu Christi, durch das vollkommene Sühnopfer unseres Erlösers, sind wir alle geheiligt. Wir haben den Heiligen Geist und wir sind in der Lage, durch den Geist in dem himmlischen Heiligtum zu dienen. Im Allerheiligsten sogar. Das ist gewaltig, diese Botschaft des Hebräerbriefes. Wir dürfen ins Allerheiligste. Dort durfte ja nur einmal im Jahr der hohe Priester hinein. Und alle anderen waren ausgeschlossen. Und wir haben Zugang zu Gott. Im Allerheiligsten. Durch den Herrn Jesus, durch das Blut. Und das ist also, wir sind sozusagen der Tempel und wir sind die Priesterschaft. Ja? Wir sind beides. Das geistliche Haus, das Haus Gottes, ist die Gemeinde, und die Gemeinde ist auch das Priestertum, das in diesem geistlichen Haus Opfer vor Gott darbringt. Geistliche Opfer, nicht mehr Böcke und Kälber, nicht mehr äußerliche Dinge, sondern geistliche Dinge. Wir werden nachher noch drauf kommen, was das alles beinhaltet. Aber ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns einfach noch einmal bewusst machen, was haben auch diese Leser des ersten Petrusbriefes eigentlich darunter verstanden, wenn sie hörten, ihr seid ein heiliges Priestertum. Wir brauchen also das Alte Testament, um das Neue Testament zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und wenn wir im Alten Testament schauen, und das ist mal ganz interessant, immer mal das erste Vorkommen eines bestimmten Begriffes zu studieren. Ja, wo kommt das Wort Priester als erstes vor. Priester Kohen im Alten Testament, das ist der, der vor Gott steht, der Diener, der Gott dient. Und interessant, die erste Erwähnung ist in 1. Mose 14. Und das ist ja diese wunderbare Begebenheit. Ja, ist es Zufall, dass Melchisedek der erste Priester ist, der in der Bibel erwähnt wird? Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Wenn wir den Hebräerbrief anschauen, dann wissen wir, Melchisedek, das ist dieser herrliche, geheimnisvolle Königspriester, königliche Priester, der so hoch stand, dass Abraham ihm den Zehnten von allem gab. Melchisedek, ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus. Ja? Also wenn der Priester das erste Mal erwähnt wird, dann ist es ein Schattenbild auf den eigentlichen Priester, auf den einzigen wahren Priester, und das ist der Herr Jesus Christus, der wirklich Menschen mit Gott versöhnt hat und zu Gott gebracht hat, was die ganzen menschlichen Priester nicht tun können. Also Melchisedek ist dieser eine Priester, der eigentlich als allererstes erwähnt wird. Und in 2. Mose 19 finden wir dann einen Auftrag an das Volk Israel, der genau eigentlich ein Echo dieses Auftrages ist, den wir gerade an die Gemeinde gelesen haben. 2. Mose 19, da lesen wir in Vers 5 und 6, was der Herr dem Volk Israel gesagt hat, und zwar noch vor dem Bundesschluss. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Ist doch interessant. Israel hatte bereits diese Berufung, ein heiliges Priestertum zu sein. Als ganzes Volk. Und was war geschehen? Sie haben den Bund geschlossen, heilig, feierlich, die Stimme Gottes erschallte vom Berg, und wenige Tage später brechen sie den Bund in Stücke, indem sie ein goldenes Kalb machen. Und wer war der größte Helfershelfer? Aaron. Ist auch gewaltig. Ja, und dann, Israel hatte die Berufung, als Volk Priestertum zu sein, und sie haben es verraten, verloren durch ihre eigene Untreue. Und dann beruft Gott eine abgesonderte Priesterschaft aus Israel. Das waren die aaronitischen Priester. Also das ist auch interessant. Gott kommt zu seinem Ziel. Ich denke, wenn wir sogar mal ganz in den Anfang gehen der Schöpfung, ich persönlich glaube, es war schon damals Gottes Absicht, dass die Menschen ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum für Gott sein sollten. Sie sollten die Erde verwalten im Auftrag Gottes, und sie hatten Bewusstsein, Sprache bekommen, um Gott zu loben und anzubeten, ihn zu erkennen, ihn zu ehren. Da bin ich überzeugt davon. Kann man so sehen oder auch nicht. Aber Adam hat es verloren durch den Sündenfall. Und Gott hat trotzdem diese Berufung Israel wiedergegeben. Israel hat sie verloren. Dann hat sie das aaronitische Priestertum bekommen. Das aaronitische Priestertum wurde durch Untreue dem Niedergang geweiht, und Gott beruft die Gemeinde. Und wisst ihr, in der Ewigkeit ist genau dieser Ratschluss wieder wirklich endgültig erfüllt. Wir haben es vorher gehört, in der Offenbarung bekennen die Erlösten, die dann ja vollkommen sind, die kein Fleisch mehr an sich haben, die nicht mehr sündigen können, die nicht mehr untreu sein können, Gott sei Dank, sie bekennen: Der Herr Jesus hat uns gemacht zu Königen und Priestern. Ewiglich. Dann wird es vollkommen sein, was Gott immer wollte, dass nämlich erlöste Geschöpfe, die nahegebracht wurden durch Christus, Gott ehren und loben in Ewigkeit. Ja? In der Offenbarung finden wir das erfüllt. Und wir sind mittendrin. Wir sind noch hier auf der Erde, wir sind noch nicht vollendet. Wir haben noch unser Fleisch an uns, wir versagen noch, wir sündigen. Und trotzdem sagt Gottes Wort, ihr seid ein heiliges Priestertum. Ja, und da wollen wir uns noch etwas mehr Gedanken machen. Was bedeutet es? Was ist es für ein Auftrag, den wir da finden? Vielleicht auch nochmal zu diesem Schattenbild des Alten Testaments. Ich denke, das ist wichtig. Wenn wir in der Tiefe das Neue Testament verstehen wollen, dann sollten wir die Vorbilder und Schattenbilder des Alten Testamentes studieren. Das gehört mit dazu. Ja? Wenn ich wissen will, was die Gemeinde als Tempel Gottes ist, dann muss ich mir anschauen, was war der Tempel im Alten Testament? Was war die Stiftshütte? Ja? Da bekomme ich wertvolle Einsichten, die mein neutestamentliches Verständnis bereichern. Und genauso ist es auch mit dem Thema des Priestertums. Wir wollen vielleicht einmal 2. Mose 28 uns dazu nochmal anschauen. 2. Mose 28, Vers 1. Und du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene. Das ist also der Anfang, die aaronitische Priesterschaft. Und dann wird auch die Bedeutung oder der Auftrag dieser Priesterschaft in 2. Mose 29, Vers 43 bis 45 erwähnt. Der Priester war ein Mittler zwischen dem ungeheiligten Volk und dem heiligen Gott. Wir lesen, und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels, und sie sollen geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar. Und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen, und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Also die aaronitischen Priester waren Mittler zwischen den Menschen, zwischen dem Volk und Gott. Heute brauchen wir keine irdische Priesterschaft mehr als Mittler, weil wir einen vollkommenen Mittler haben. Das ist der Herr Jesus. Deswegen sind wir alle Priester und haben Zugang ins Heiligtum. Aber damals war es so, dass sehr, sehr deutlich wurde, der heilige Gott wollte in der Mitte Israels wohnen, aber er hätte die Israeliten verzehren müssen. Sie durften ja der Stiftshütte gar nicht nahen, wenn nicht diese Priesterschaft gewesen wäre, die durch die blutigen Opfer immer wieder die Schuld des Volkes sühnte, sodass Gott mit dem Volk weitermachen konnte. Und das war ja eine ganz wesentliche Aufgabe der Priester. Sie sollten die Schlachtopfer darbringen, die die Sünden der Israeliten bedeckten, nicht wegnahmen, bedeckten. Ja? Hebräerbrief sagt, weggenommen hat sie nur das Blut Christi. Sie wurden nur bedeckt. Aber das war nötig, sonst hätte Gott die alle Israeliten im Grund verzehren müssen. Ja? Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir können ihm nur nahen durch einen Mittler, der ein Opfer für unsere Schuld bringt. Und dieser Mittler ist allein Jesus Christus. Nicht die römische Kirche, nicht ihre falschen Priester. Ja, das ist eine schreckliche Fälschung dessen der biblischen Wahrheit, eine Verkehrung der biblischen Wahrheit, was in Rom praktiziert wird. Der wahre Priester ist eben Christus, der auch die Schattenbilder des aaronitischen Priestertums erfüllt hat. Aber auf der anderen Seite können auch wir, wenn wir diese Priesterberufung haben, etwas von dem Charakter der Priester des Alten Testaments lernen. Sie waren dem Herrn geheiligt. Ganz interessant, bei der Weihung der Priester, es musste zuerst das Blut eines Opfertieres auf die Ohrläppchen, gehorsam, auf die Daumen und auf die großen Zehen geschmiert werden. Erstes Blut, dann der Geist. Das Öl, Symbol des Heiligen Geistes, wurde dann darauf gestrichen. Ja? Die Reihenfolge kann man nicht umkehren, das ist uns klar. Ja? Der Geist Gottes kann nur jemandem gegeben werden, durch das Blut gereinigt ist und geheiligt ist. Und das ist genau das, was Christus erfüllt hat, aber bei den Priestern wurde das sinnbildlich, äußerlich dargestellt in dieser Einweihungszeremonie. Sie waren geheiligt durch das Blut und durch den Geist. Anders hätten sie Gott nicht dienen können. Und sie brachten die Opfer vor Gott dar. Das durfte ein Israelit nicht selbst tun. Es gab Ausnahmen. David hat geopfert. Ja? Er hatte auch die Salbung. Aber im Prinzip durfte kein Israelit dem Herrn opfern, außer eben durch die Priester. Und dann brachten sie Gott Anbetung dar. Und das ist ja das, was wir auch tun dürfen. Das ist ein direkter Bezug zu uns. Und wie schön ist dieses Bild. Wir wissen ja, im Heiligtum stand direkt vor dem Allerheiligsten ein goldener Altar. Und da wurden keine Tiere drauf geopfert, sondern da wurde Räucherwerk verbrannt. Der Räucheraltar. Und das ist ein geistliches Bild für die Anbetung des Volkes Gottes. Ich lese mal 2. Mose 30, 1. Da heißt es, und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Und dieser Altar war geheiligt. Er war eben genau für diesen Zweck, um eben Räucherwerk zu opfern. Und dann heißt es ja in Offenbarung 5, Vers 8, und das ist eben diese Erfüllung dieses Schattenbildes dann in der himmlischen Herrlichkeit. Da lesen wir, und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Ja? Also wir lesen es auch im Psalm 141, lass mein Gebet aufsteigen wie Räucherwerk vor dir. Das heißt, hier, es war eines der größten Vorrechte der Priester, sie durften Gott Räucherwerk darbringen, sinnbildlich für die Anbetung. Sie haben aber auch Fürbitte für das Volk vor Gott gebracht. Und wir kennen dieses wunderbare Bild von dem Brustschild und diesen Schulterstücken des hohen Priesters. Und auf diesem Brustschild trug der hohe Priester sinnbildlich die 12 Stämme Israels, immer vor Gott. Und das war ein Ausdruck dessen, dass er eben auch gerufen war, beständig Fürbitte zu tun für das Volk. Und das tut der Herr Jesus für uns. Tag für Tag, Stunde für Stunde verwendet sich unser himmlischer hoher Priester. Für uns, in unseren Schwachheiten, unseren Anfechtungen, unseren Vergehungen dürfen wir wissen, wir haben einen Fürsprecher, der für uns sich verwendet. Das ist eben die Erfüllung dieses Schattenbildes. Das Priestertum war auch dafür da, das Volk zu segnen. Das war auch eine Aufgabe der Priester. Wir sind dazu da, ein Segen für die Ungläubigen zu sein und für sie zu beten. Ja, das gehört genauso zu unserem Auftrag. Und sie sollten auch das Volk über Gottes Wort belehren. Ihnen war das Wort Gottes anvertraut. Und wir sollten eigentlich auch Zeugen des Wortes Gottes sein unter den unwissenden, finsteren Menschen in der Finsternis, in der Sünde. Wir sollten ihnen das Wort Gottes weitergeben. Ja, also da finden wir einfach Bezüge zwischen diesen alttestamentlichen Priestern und unserer Aufgabe. Aber nun möchte ich einfach noch einmal von dem Herrn Jesus sprechen, als dem, dem wir eigentlich diesen priesterlichen Auftrag alleine verdanken. Wisst ihr, es gab keine Priesterschaft ohne hohen Priester. Wenn der hohe Priester nicht gewesen wäre, dann hätte kein einziger Priester das Heiligtum betreten dürfen. Er musste die anderen Priester weihen und einsetzen in ihrem Dienst. Und ohne sein Opfer, besonders das große Opfer des Versöhnungstages, wäre ganz Israel ohne irgendein Opfer und ohne eine Beziehung zu Gott gewesen. Er war zentral in der Beziehung des Volkes zu Gott. Und das ist eben das, was auch unser Herr Jesus für uns ist. Vielleicht einfach mal 2 Bibelstellen, Hebräer 7, Vers 23 und 28. Da könnte man jetzt natürlich eine ganze Predigt drüber halten, über den Herrn Jesus als hohen Priester. Aber wir wollen einfach nur mal das ganz Wesentliche uns in Erinnerung rufen. Hebräer 7, Vers 23 bis 28. Oder vielleicht lesen wir schon Vers 21, da haben wir nochmal den Bezug zu Melchisedek. Dieser aber, der Herr Jesus, mit einem Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Also hier sehen wir, wir können nur Priester sein, wir können nur Gott anbetend nahen, weil der Herr Jesus dieses Opfer für uns gebracht hat und weil er als der hohe Priester beständig in der Gegenwart Gottes ist und sich für uns verwendet. Deshalb können auch wir jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen im Gebet. Das ist ein unwahrscheinliches Vorrecht. Überlegt euch mal, der irdische hohe Priester durfte das nur einmal im Jahr. Ja, wir dürfen es 100-mal am Tag. Und wir sind im himmlischen Allerheiligsten, nicht im irdischen, nicht im Schattenbild, sondern im Urbild. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja? Aber das ist etwas Wunderbares, etwas ganz Großes und etwas, was uns allein der Herr Jesus vermittelt und aufgeschlossen hat. Ohne ihn wären wir immer noch ganz weit draußen in der Finsternis. Und dann Hebräer 9, ab Vers 11, auch nochmal über diesen großen hohen Priester. Da lesen wir, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und dann lesen wir in Hebräer 10, dass wir durch das Blut des Christus Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Das ist unser Freibrief, unser Zugangsrecht zu dem Vater, zu der Gegenwart Gottes. Das hat uns der Herr Jesus erworben. Und deshalb wollen wir immer dran denken, und das ist ja auch das, was wir lesen, wir sind berufen, geistliche Opfer darzubringen, die wohlannehmlich sind durch Jesus Christus. Ja? Nur durch ihn haben wir diesen Zugang, dieses Vorrecht, diesen Priesterdienst. Er ist der, der uns das alles gegeben hat. Ohne ihn könnten wir Gott überhaupt nicht nahen. Aber durch ihn haben wir Freimütigkeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ja, und wie sieht es jetzt aus mit uns? Wir sind also ein heiliges Priestertum. Wir sind berufen, mitten auf der Erde in einer sündenbefleckten, schmutzigen, verfinsterten Welt Priester für Gott zu sein. Das ist ein gewaltiger Widerspruch, eine Herausforderung, etwas ganz, ganz Herausforderndes. Denn so wie damals eigentlich das Volk Israel so befleckt und sündig war, dass die Stiftshütte außerhalb des Lagers aufgebaut werden musste. Ja, so ist es ja auch in dieser Welt. Diese Welt ist voller Götzendienst und Rebellion und wir sind berufen, mitten in dieser Welt ein heiliges Priestertum zu sein. Und ein Tempel Gottes. Heute ist der Tempel Gottes nicht mehr aus behauenen, toten Steinen, sondern unser Bibelwort hat uns gesagt, dieses Haus, dieses Tempelhaus des heutigen Teilszeitalters ist gebaut aus lebendigen Steinen. Das heißt, wiedergeborene Kinder Gottes alleine können diesen geistlichen Tempel bilden und können Priester sein. Es kommt also nicht auf die äußere Gemeindemitgliedschaft an. Es mag sein, dass vielleicht Einzelne jahrelang in einer bibeltreuen Gemeinde Mitglied sind und Mitgliedsbeiträge spenden und singen, aber sie sind nicht wirklich wiedergeboren. Sie sind keine lebendigen Steine, dann sind sie auch nicht in diesem geistlichen Bau. Ja? Da geht es nicht um Mitgliedschaft, um Traditionen, um irgendwelche äußeren Dinge, sondern damit wir in diesem Tempel teilhaben können, in dieser Priesterschaft, muss dieses Werk Gottes, die Wiedergeburt, die Zeugung aus Gott, die Erneuerung in unserem geistlichen Leben geschehen sein, durch Buße und Glauben an den Herrn Jesus. Das ist sozusagen der Eintritt in dieses heilige Priestertum. Anders ist es nicht möglich. Und wenn wir uns anschauen, dieses Haus Gottes, dann finden wir eben auch die Aussage in 1. Korinther 3, die will ich doch mal kurz auch noch erwähnen. wo es genau darum geht, dass die Gemeinde der Tempel Gottes heute ist. Vers 16 und 17 in 1. Korinther 3 lesen wir: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Eine große Berufung. Ja. Und wir müssen daran denken, der Tempel Gottes, das ist die Wohnstätte Gottes. Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand diesen Tempel entweiht hätte, und das geschah ja zum Beispiel unter Antiochus Epiphanes, ja, wo ein Heide ein unreines Opfer im Tempel dargebracht hatte und ein Götzenbild aufgestellt hatte, dann war der Tempel unbrauchbar geworden. Er musste erst wieder neu geheiligt werden. Ja? Also dieser Tempel konnte verunreinigt werden, so dass Gott nicht mehr bereit war, darin zu wohnen. Und das muss uns sehr zum Nachdenken bringen. Wir finden ja diese Szene im Propheten Hesekiel. Da war der Tempel noch gestanden, der salomonische Tempel mit aller Pracht, mit den vergoldeten Steinen, prächtig, luxuriös, herrlich. Und da sieht der Prophet Hesekiel die Ältesten Israels, wie sie Götzendienst, Zaubereisünde und Gräuel begehen, mitten im Tempel Gottes. Und als nächstes sieht der Prophet, dass die Herrlichkeitswolke Gottes sich erhebt und den Tempel verlässt. Und wisst ihr, das war der Moment, wo der Tempel schon zerstört war. Der hat noch ein paar Jahre äußerlich existiert. Und der religiöse Betrieb ging weiter. Die Priester haben weiter ihre Opfer gebracht, die Leviten haben ihre Chöre gesungen, aber der Herr war nicht mehr da. Und wisst ihr, das ist die Tragik in ganz vielen Gemeinden heute, die sich christlich nennen. Die Irrlehre und die Gräuel des Heidentums, Sünde, letztlich eine Abkehr von Christus erleben. Und die Herrlichkeit ist gewichen, aber der Betrieb geht weiter. Vielleicht sogar ganz erfolgreich, vielleicht haben die Gemeinde Wachstum. Aber der Herr ist nicht mehr darin. Und das ist das Entscheidende, ihr Lieben. Ja? Deswegen ist auch dieser Auftrag so wichtig, dass wir nicht rein äußerlich, sondern innerlich von Herzen über der Heiligkeit des Hauses Gottes wachen müssen. Weil sonst ist der Herr nicht mehr dabei. Und dann können wir den Laden zumachen, um es mal menschlich zu sagen. Ja? Davon hängt doch alles ab in der Gemeinde Jesu Christi, dass der Herr Jesus im Mittelpunkt steht, dass ihm wirklich die Ehre gegeben wird und dass dieses Heiligtum heilig bleibt. Im Alten Testament lesen wir diesen Vers: Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Das gilt also auch für die Heilszeit der Gemeinde, für uns. Und ich denke, das ist wichtig, da werden wir noch drauf kommen, dass eben dieses Tempelhaus vor Verunreinigung bewahrt werden muss. Aber zunächst einmal möchte ich noch einmal davon sprechen, was ist eigentlich unser Auftrag, wenn wir dieses Priestertum uns jetzt mal betrachten. Wir sind berufen, geistliche Opfer zu bringen. So finden wir es in 1. Petrus 2. Nun, ich denke, das fängt mit etwas ganz Gewaltigem an. Und zwar mit Römer 12, Vers 1. Ja, das ist das allerwichtigste geistliche Schlachtopfer, das wir bringen können und bringen sollen und bringen müssen, wenn wir unseren Priesterdienst wirklich recht verstehen und ernst nehmen. Ihr wisst, was in Römer 12, Vers 1 steht. Ich lese es trotzdem noch einmal. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Der religiöse Mensch ist durchaus bereit, Gott irgendwelche Opfer zu bringen. Sogar Geld, wenn es sein muss. Ein paar gute Werke. Manche sind bereit zu pilgern auf dem Jakobsweg und 500 Stufen auf den Knien rauf und runter zu rutschen. Das muss doch Gott wohlgefällig sein, oder? Wisst ihr? Aber die Opfer, die Gott wohlgefallen, im Alten Testament heißt es ein zerschlagenes Herz. Ja? Und im Neuen Testament heißt es ganz einfach, gib dich selbst. Nicht gib irgendwas von dir, sondern gib dich selbst, und zwar gib dich ganz. Das ist das Geheimnis des neutestamentlichen Priestertums. Von diesem Opfer her kommen eigentlich alle anderen Opfer erst so richtig zustande. Ja. Also die Bibel sagt, schaut her, wenn ihr die Barmherzigkeit Gottes seht, wenn ihr seht, was der Herr Jesus für euch getan hat, der sich hingegeben hat, der sich erniedrigt hat, der bereit war, Mensch zu werden, der bereit war, unsere ganze Sündenschuld auf sich zu nehmen und uns heilig und gerecht zu machen durch sein Blut. Wenn ihr das alles bedenkt, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf. Dass ihr euch, so wie ihr seid, ganz dem Herrn zur Verfügung stellt und weiht. Das heißt, Herr, mein Leib gehört nicht mehr mir, nicht mehr ich verfüge nach meinem Willen und Wohlgefallen drüber, sondern du sollst darüber verfügen. Das heißt es. Ja? Wir sollen unseren Leib darbringen als ein Opfer. Das heißt, er gehört dem Herrn. Wir sind dem Herrn geweiht. So wie die alttestamentlichen Priester auch eine Weihung durchzumachen hatten, bevor sie ihr Priestertum beginnen konnten. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Das sieht allein der Herr. Wir sind oftmals so, dass wir so gewisse Hingabeformen vielleicht sprechen und in Wirklichkeit entziehen wir unser Leben doch im Alltag dem Herrn wieder und machen selber mit unserem Leib und unserem Leben, was uns gefällt. Das müssen wir mit dem Herrn ausmachen. Ja, da müssen wir vielleicht auch vor dem Herrn mal stille werden. Was bedeutet diese Ganzhingabe? Wo habe ich die vielleicht schon mal vollzogen und später wieder rückgängig gemacht? Das können wir leider tun. Wo stehe ich da? Aber das ist eigentlich der Anfang, dass wir uns selber dem Herrn hingeben, zur Verfügung stellen, dass er uns gebrauchen kann, wie es ihm gefällt. Römer 6. Gebt eure Leiber nicht mehr der Sünde als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Stellt sie zur Verfügung. Das ist eigentlich dasselbe Gedanke. Ja? Und damit fängt eigentlich dieser Priesterdienst im Wesentlichen an. Und was sind das sonst noch für Opfer, die wir bringen können? Nun, der Hebräerbrief selbst spricht von einem ganz wichtigen Opfer in Hebräer 13, Vers 15. Und da sind wir wieder auch bei dem, was wir vorher schon gehört haben. Da heißt es, durch ihn, nämlich durch Jesus Christus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Es ist ein herrliches Vorrecht, wenn wir Gott Lob und Anbetung bringen können. Und ich möchte es einmal auch so sagen, ich glaube, wir sind nicht nur Sonntagspriester, obwohl es wunderbar ist, wenn eine Gemeinde Gott lobt. Und es geschieht nicht nur in Liedern, aber auch in Liedern. Und wenn es in Liedern geschieht, dann sollten es geistliche Lieder sein, nicht diese modernen, heutigen Rock- und Pop-Lieder, nicht weltliche Lieder, nicht fleischliche Lieder, sondern geistliche Lieder. Deswegen haben mich die Lieder auch so erquickt, die ich heute Morgen schon gehört habe. Ja. Aber das ist unser Vorrecht, jeden Tag. Es ist mir seit vielen Jahren ein Bedürfnis, jeden Tag in meiner persönlichen Andacht Gott zu loben und anzubeten, den Herrn Jesus anzubeten, ganz persönlich solche Lobopfer zu bringen. Und ich denke, der Herr sieht jeden Einzelnen auf dem ganzen Erdenrund, der das tut. Und das ist vor Gott kostbar. Das ist dieses Räucherwerk. Ja? Vielleicht können wir das auch mal überlegen. Wie kann ich meinen Gott Tag für Tag loben, ihm Ehre, Dank und Anbetung bringen, in meinen persönlichen Gebeten, persönlich, von Herzen, direkt formuliert, so wie der Herr mir es gibt. Das ist eigentlich das Fundament, ja. Also Anbetung sind nicht nur Lieder, sondern Anbetung ist Gebet des Herzens zu Gott. Und das dürfen wir alle jeden Tag tun. Und das ist für mich auch ein Teil dieses priesterlichen Auftrages, so wie ich ihn verstehe. Und dann tun wir es natürlich als Gemeinde. Und da müssen wir darauf achten, dass es in einer Gott wohlgefälligen Weise geschieht. Ja? Das, was heute in den charismatischen Gemeinden läuft, wo die Leute mehr oder weniger eine Hip-Hop-Disco veranstalten und tanzen und klatschen und sich wiegen zu einer unreinen, sinnlichen Dämonenmusik, das ist ein Gräuel vor Gott, das ist das genaue Gegenteil von Anbetung. Ja? Aber die Leute meinen, Gott freut sich über sie. Ja? Also da müssen wir auch die biblischen Maßstäbe studieren für so ein Lobopfer, damit es Gott wohlgefällig sein kann. Und dann eben auch gegenseitige Erbauung und Zurechtbringung gehört auch zu diesem Priesterdienst dazu. Vielleicht können wir das an Galater 6, Vers 1 auch ein bisschen messen. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Sache für den Priester. Da heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, damit nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollte das Gesetz des Christus erfüllen. Geistliches Priestertum heißt für mich auch, dass jemand kommen kann und sagen kann, du, ich habe Not mit einer Sünde in meinem Leben. Darf ich dir das mal bekennen? Können wir miteinander dafür beten? Ja? Und dass wir das dann uns anhören, dass wir so jemanden liebevoll ermahnen und zurechtbringen, ruhig auch ernst, wenn es sein muss, und dann miteinander die Knie beugen und vor den Herrn treten. Das verstehe ich auch unter heiligem Priestertum. Ja? Dass wir einander die Lasten tragen, einander zurechtbringen im Geist der Sanftmut. Dann ganz klar Fürbitte. Ihr Lieben, ich glaube, uns ist das viel zu wenig bewusst. Ich merke das, je mehr in dieser Welt die Gesetzlosigkeit, die Bosheit, die antichristliche Verkehrung aller Maßstäbe voranschreitet, Stichwort Homosexualität, Stichwort moderne Gender-Mainstreaming-Lehren, desto mehr sollten wir daran erinnert werden, wir sind als Priester Gottes berufen, für diese Welt Fürbitte zu tun und ernstlich zu beten, dass diesen widergöttlichen, finsteren Einflüssen noch Einhalt geboten wird, dass Gott noch zurückhält. Ich meine, es ist uns klar, diese Dinge müssen passieren, die sind geweissagt, die Gesetzlosigkeit muss ausreifen in dieser Welt. Aber dennoch haben wir als Gemeinde eine Verantwortung. 1. Timotheus 2 lesen wir das ganz klar und es ist interessant, da steht etwas, was wir alle, denke ich, immer wieder übersehen. Da steht nämlich vor allen Dingen, ich lese es mal mit uns, diesen Auftrag zur Fürbitte. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Hat es Priorität in unserer Fürbitte als Gemeinde? Für den Apostel Paulus und den Herrn Jesus? Ja. Für uns? Könnte es wahrscheinlich mehr Priorität haben. Ja? Wisst ihr, von uns hängt das auch ein Stück ab, wie sich die Welt entwickelt. Nicht von unserem sozialpolitischen Engagement, wie die modernen Vertreter des sozialen Evangeliums meinen, dass die Gemeinde sich überall in der Welt einmischen und politisch engagieren sollte. Damit vermischt sie sich mit der Welt und verliert ihre Kraft, sondern durch unser priesterliches Gebet, durch unsere Fürbitte. Ich bin überzeugt, 2. Thessalonicher 2, das, was heute noch aufhält, den Antichristen und die Gesetzlosigkeit in ihrem vollen Ausmaß, das ist die Gemeinde, mit ihrer Fürbitte, mit ihrer Salzkraft und Lichtkraft. Und deswegen eine Ermutigung, diesen Fürbitteauftrag ernst zu nehmen und mehr und entschiedener zu erfüllen. Als Gemeinde, aber auch als Einzelne oder in Gebetskreisen. Ja. Und dann eben auch das Zeugnis des Evangeliums. Interessanterweise wird es auch in 1. Petrus 2 eigentlich mit erwähnt, dieses Zeugnis nach außen, und zwar im Vers 9. Der gehört ja auch noch mit da dazu, zu dieser Lehre. Da heißt es ja, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ja? Also wir sollen von der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus, von seinem Werk sprechen zu den anderen Menschen. Das gehört zu unserem Priesterauftrag dazu. Ja? Und das heißt, wir dürfen in dieser Welt noch Menschen weitersagen, dass es eine Hoffnung gibt, dass es Rettung gibt aus den Stricken der Sünde und der Bosheit und der Finsternis, dass es Vergebung gibt und ein neues Leben. Und das dürfen wir den Menschen vorleben. Und wir dürfen sie mit unseren Lippen darauf hinweisen. Wir dürfen Traktate verteilen. Lasst uns darin nicht müde werden. Im Grunde müssen wir feststellen, die prophetischen Uhren der Endzeit ticken immer schneller. Der Zeiger rückt immer mehr nach 12 und die Zeit ist bemessen. die dieser Welt noch bleibt, umzukehren. Ja, und es darf uns anspornen, wirklich keine Mühe zu scheuen, um das Evangelium noch auszubreiten und Menschen noch Zeugnis zu geben. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Das kann sehr, sehr schnell sein. Und dann ist die Zeit der Gnade und der Bekehrung für die Leute vorbei, die das Evangelium so lange gehört haben. Ja, da bin ich überzeugt davon. Dann kommt das Gericht. Und solange wir noch Möglichkeit haben, wollen wir das doch auch wirklich tun, diesen Dienst der Versöhnung. 2. Korinther 5, das ist Priesterdienst. Ja, lasst euch versöhnen mit Gott. Das dürfen wir sagen, als solche, die selber diese Versöhnung erlebt haben. Ja, ich denke, dass das eine gute Frage ist, dass wir uns mal überlegen, wie können wir diesen Priesterauftrag als Einzelne, als Gemeinde ernster nehmen, besser umsetzen? Was bedeutet es, dass wir Gott anbeten dürfen und wollen und sollen, auch in unseren freien Gebeten? Ja, ich denke, da gibt es manche Möglichkeiten, die wir vielleicht noch gar nicht so gesehen haben, dass dieser Priesterauftrag stärker auch in unserem Gemeindeleben zum Ausdruck kommt. Ja, aber dieser Priesterauftrag, und das möchte ich zum Abschluss auch nochmal behandeln, der ist eben auch enorm umkämpft. So wie es Gottes Anliegen von Anfang an war, dass Menschen den lebendigen Gott erkennen, ihm Lob, Ehre und Dankopfer darbringen, so war es auch alle Zeit das Bestreben des Widersachers, Gott die Anbetung zu rauben und selbst Anbetung für sich zu beanspruchen. Ja? Und wir haben gesehen, diesen Kampf im Alten Testament, im Volk Israel, ganz am Anfang, wo Gott diesen Auftrag gab, diese Verheißung, ihr seid mir ein königliches Priestertum. Und der nächste Schritt des Volkes ist, dass sie ums goldene Kalb tanzen. Ein heidnischer Götzendienst. Angeblich für den Herrn, so wie heute auch die charismatischen und anderen Götzendienste angeblich für Christus sind, diese Abendmahlsfeiern mit muslimischen Geistlichen in Anführungsstrichen und Koranlesungen, das soll ja alles im Namen Jesu Christi sein, aber es ist Gräuel heidnischer Götzendienst. Ja. Genauso ist es heute, wie es damals war. Und da hat der Feind einen Sieg errungen. Gott hat trotzdem weitergemacht mit dem Volk. Aber wir sehen auch in der späteren Geschichte des Volkes Israel, wie der Feind immer wieder versucht hat, Gott die Anbetung zu rauben und diesen heiligen, abgesonderten Priestercharakter des Volkes zu zerstören. Ein ganz wichtiger Punkt, der eben im Neuen Testament wieder auftaucht, ist die Lehre Bileams, 2. Offenbarung 2, der den Balak lehrte, Israel einen Fallstrick zu stellen, indem er sie verführte, Götzenopfer zu essen. Ja? Also das war genau der Punkt, wo eben dieser heilige Priesterdienst zerstört werden sollte durch Vermischung. Das geschah zum Beispiel auch nach diesen Segensjahren von David, als Salomo sich durch seine vielen Frauen verführen ließ, Götzenopferaltäre in der heiligen Stadt Jerusalem aufzurichten. Ja, und dann der nächste Schritt abwärts war, dass die 10 Stämme anfingen unter Jerobeam Kälber aufzubauen und letztlich den Götzendienst wieder einzuführen. Und nur noch 2 Stämme haben dann den Dienst des Herrn noch aufrechterhalten. Ja, also wir merken, der Feind versucht, die Anbetung und den Priesterdienst des Volkes Gottes zu verderben, zu verkehren, mit heidnischem Götzendienst zu vermischen. Und wisst ihr, bei dieser Vermischung, so ein Pragmatiker sagt, naja, ist doch nicht so schlimm, das ist Kontextualisierung. Man nimmt einfach so ein bisschen Götzendienst und ein bisschen Gottesdienst und dann fühlt sich das Ganze doch populärer an. Warum eigentlich nicht? Tja, was ist Vermischung? Was bedeutet es, wenn man in den heiligen Teig ein bisschen Sauerteig reinmacht, ja, von dem Brot, das man zum Passa essen will? Für Gott ist es alles verdorben und unbrauchbar. Ja? Ein bisschen Sauerteig in dem Teig für das Passabrot kannst du wegschmeißen. Gott erkennt es nicht mehr an. Und das hat uns etwas zu sagen. Ja? Der Feind versucht, heidnische Elemente, Irrlehren, Böses in das priesterliche Opfer und den priesterlichen Dienst der Gemeinde hineinzumischen. Und wenn ihm das gelingt, dann ist dieser Priesterdienst für Gott wertlos geworden. Gott kann ihn nicht mehr anerkennen. Ja. Also da haben wir eine ganz große Verantwortung und ein Kampffeld, das wir uns auch bewusst machen müssen. Der Feind wird immer wieder versuchen, dass er letztlich Anbetung für sich selber bekommt durch Täuschung und Betrug. Und das ist zum Beispiel beim charismatischen Lobpreis aus meiner Sicht der Punkt, dass letztlich diese irregeführten Charismatiker durch einen anderen Geist, einen anderen Jesus verehren. Und das ist eine Katastrophe. Ja. Und da müssen wir eben aufpassen, dass diese Dinge nicht auch in bibeltreue Gemeinden hineinkommen und das Opfer, den Priesterdienst der Gemeinde verderben. Diese Gefahr vor Bileam ist für die Gemeinde auch da. Dieser Grundsatz Bileams, der Vermischung mit dem Götzendienst, das wird uns gesagt in 2. Petrus 2 für die Gemeinde, dass die Irrlehrer in der Gemeinde genau dasselbe machen. In Judas wird Bileam erwähnt und dann nochmal in Offenbarung 2. Ja? Also das ist ein Sinnbild für eine geistliche Verführungsgefahr, mit der wir zu kämpfen haben. Diese Vermischung mit dem heidnischen Götzendienst. Und deswegen müssen wir wachen über den priesterlichen Dienst und dem Lobopfer unserer Gemeinde. Da haben wir eine Aufgabe. Besonders die Ältesten der Gemeinde haben da eine Aufgabe. Aber auch alle. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, in unserer heutigen Situation sind es vor allen Dingen drei Elemente, die die Priesterschaft der Gemeinde zerstören und kaputt machen. Ich habe schon den charismatischen Lobpreis erwähnt. Der charismatische Lobpreis beruht auf Rock- und Popmusik. Er beruht auf einer dämonisch inspirierten Musik, die letztlich auf die afrikanische Götzenanbetung zurückgeht, wo die Leute die Geister gerufen haben, damit sie über sie kommen, ja, und rhythmisch dabei getanzt haben. Und diese Art von Musik hat der Teufel in den 60er Jahren in das Lobopfer der Gemeinde hineingemischt. Dort, wo früher geistliche Glaubenslieder waren, Lieder mit biblischem Gehalt und Tiefgang im Wesentlichen, kamen dann plötzlich Lieder auf, wo man das Gefühl hat, man muss dazu die Hüfte schwenken und tanzen. Ja. Und die letztlich Finsternis und Benebelung, geistliche Benebelung hineingebracht haben in die Gemeinden. Mystische Erfahrung, Vergnügungssucht, all diese Dinge breiten sich aus, wo dieser Sauerteig des charismatischen Lobpreises in die Gemeinden hineinkommt. Ein anderer Anschlag des Teufels auf das Priestertum der Gemeinde war Willow Creek und die Gemeindewachstumsbewegung. Und natürlich auch die Emerging Church. Denn da wird ja gesagt, die Gemeinde muss ihren heiligen Charakter aufgeben und muss endlich für die Menschen da sein. Hört auf, für Christus da zu sein. Seid für die Menschen da. Das hört sich doch toll an. Ja? Für manche sehr verlockend. Ja, so gewinnen wir doch viele Menschen. Ja, aber für was? Für wen? Wisst ihr? Die Gemeinde ist von Ewigkeit her dazu bestimmt, für den Herrn Jesus alleine da zu sein. Und sie kann den Menschen nur ein Segen sein, wenn sie ganz auf Christus ausgerichtet ist. In dem Moment, wo sie auf die Menschen ausgerichtet ist, hat sie ihnen nichts mehr zu geben, weil sie Christus verlassen hat. Und das darf nicht sein. Das hat sich ja geäußert in so Gästegottesdiensten, darin, dass man gesagt hat, ja, nur nicht so lange predigen, 20 Minuten reicht und dann eben Filme, Rock- und Popmusik, Show-Einlagen, Gags und nur nicht über Sünde predigen, nur nicht Buße predigen. Sag den Leuten einfach nur was Nettes, was Positives. Ja, so wird das Heiligtum Gottes entheiligt und entweiht. Und letztlich wird ein Götzentempel draus. Und wisst ihr, das ist kein Zufall, dass in 2. Thessalonicher der Abfall beschrieben wird, dass ein Mensch sich in den Tempel Gottes setzt. Ja? Wenn der Mensch im Mittelpunkt ist, dann ist eigentlich der Abfall in der Ausreife. Wenn Christus im Mittelpunkt ist, dann werden die Menschen wirklich gesegnet. Wenn der Mensch im Mittelpunkt ist, dann wird der Mensch immer größer und immer fetter und verwirklicht sich selbst, aber er verliert auch jeden Segen. Und jede geistliche Orientierung. Das muss uns klar sein. Ja? Deswegen, diese moderne Ausrichtung, wir müssen uns der Kultur anpassen, wir müssen weltoffen werden, wir müssen mit der Welt verschmelzen, die Welt umarmen, das ist eine tödliche Verführung, die der Gemeinde ihren heiligen Priesterauftrag rauben will, auf eine ganz raffinierte Weise. Und eben auch die Verweltlichung der einzelnen Gläubigen. Wisst ihr, Die große Sünde Israels war die Vermischung mit den Heidenvölkern. Israel hat an einer Stelle gesagt, wir wollen sein wie die Heidenvölker um uns herum. Wir wollen auch einen König haben. Dann bekamen sie Saul. Und der Herr sagt, sie haben mich verworfen. Wisst ihr, das ist die große Gefahr auch der Gemeinde, dass sie sich mit der Welt vermischt, der Welt gleichstellt, um populär zu sein, um Verfolgung und Ausgrenzung zu vermeiden. Und damit verrät sie ihren Priesterauftrag. Dann ist sie angepasst und lieb Kind bei der Welt, aber der Herr muss sagen, ich habe deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen müssen. Und ihr Lieben, wisst ihr, was wir fürchten müssen, ist nicht, dass wir zu gesetzlich, zu eng und zu biblisch sind und zu heilig, sondern was wir fürchten müssen, ist, dass wir durch Verweltlichung den Segen und die Gegenwart Gottes in unserer Mitte verlieren. Das möchte ich doch noch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit in Kürze mit uns lesen. 2. Korinther 6, das ist eine ganz entscheidende Lehre von der Absonderung, die ganz genau mit diesem Priestercharakter und dem Tempelcharakter der Gemeinde in Zusammenhang steht. 2. Korinther 6, Abvers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also Tempel Gottes ist dort, wo Gott gegenwärtig ist. Gott ist gegenwärtig in seiner Gemeinde. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Diese herrliche Verheißung, das heißt Tempel. Aber das hat auch seinen Preis. Wenn wir wollen, dass der heilige Gott in unserer Mitte gegenwärtig ist, dann müssen wir die Gemeinde heilig und von der Welt und von der Sünde abgesondert halten. Das hat nichts mit Sektierertum zu tun, sondern es ist einfach Gehorsam gegenüber Gott, Anerkennung seines heiligen Wesens. Und deswegen heißt es, Vers 17, darum geht hinaus von ihnen. Und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Wir wollen uns daran erinnern, dass das ein Zitat aus dem Alten Testament ist, wo es um Babylon geht. Ja? Geht hinaus von Babylon, von der Hure Babylon, von der Vermischung, von der Ökumene, von der emergenten Ökumene, der charismatischen Ökumene, der großen Vermischung mit der Welt. Da sollen wir hinausgehen. Wir sollen nichts Unreines, Böses, Verdorbenes anrühren. Ein Priester, der einen Toten anrührte, konnte nicht mehr ins Heiligtum. Er musste sich erst mühsam reinigen. Ja? Was ist es, wenn wir uns zum Beispiel öffnen für liberale Bibelkritik, für charismatische Irrlehren? Ich fürchte, das ist ziemlich genau das Gegenstück zu dieser Verunreinigung, geistlich gesehen nämlich. Ja, rührt nichts Unreines an. Und dann kommt die Verheißung. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Also das ist die persönliche Ebene, dass wir uns persönlich reinigen von Weltlichkeit, von Befleckung. Wisst ihr, wenn wir meinen, wir könnten zum Beispiel Fernsehen schauen, irgendwelche fragwürdigen Filme angucken oder im Internet irgendwelche Dinge und dann versucht doch mal direkt danach zu beten und Gott ein Loblied zu singen. Dann fällt einem was auf, ja, dass nämlich bestimmte Dinge, die vielleicht gar nicht unmittelbar Sünde sein müssen, dass aber bestimmte Dinge unser Herz belasten, beflecken, ablenken vom Herrn, sodass wir eigentlich gar nicht mehr so richtig geistlich handeln können. Ja? Und wenn ich meinen Priesterdienst ernst nehme, dann sage ich ganz einfach, Gesetzlichkeit hin oder her, ich will nichts vor meine Augen stellen, was schmutzig, verderblich ist, was das herrliche Bild meines Herrn in meinem Herzen verdunkelt, sich da dazwischen schieben will. Wisst ihr, das ist ein schönes biblisches Motiv für praktische Heiligung. Einfach, dass wir sagen, wenn ich ein solches Vorrecht habe, Gott priesterlich zu dienen, dann will ich doch alles von meinem Leben fernhalten, was mich da beflecken oder ablenken könnte, was den Herrn betrübt, aus Liebe zum Herrn. Das ist das genaue Gegenteil von Gesetzlichkeit. Ja? Das ist biblische Heiligung. Und da möchte ich uns auch Mut machen, dass wir das in einer immer finsterer und gesetzloser werdenden Welt wirklich befolgen. Das ist herausfordernd, das ist schwierig heute. Ja? Das kostet Kämpfe. Aber das ist etwas Wunderbares, wenn wir wissen dürfen, ich bin berufen, meinem Herrn Jesus, dem Vater im Himmel, priesterlich zu dienen. Und deshalb will ich auch einen Lebensstil führen, wirklich, der Gemeinschaft mit dem Herrn Vorrang gibt und Raum gibt. Das heißt auch, dass wir vielleicht früher aufstehen oder uns irgendwo im Tagesablauf mehr Zeit rauben, nehmen, rausschneiden, um mit unserem Herrn Gemeinschaft zu haben. Bloß mal in Klammern gesagt, solche Erfindungen wie Smartphones sind ganz gewiss etwas ganz, ganz Gefährliches für Kinder Gottes. Man kann sowas vielleicht nutzen, vielleicht brauchen es manche sogar, aber rechnet euch mal ganz nüchtern aus, wie viel Zeit kostet euch dieses elende Ding? Ich habe keines, ich weiß, warum ich keins habe. Ja? Aber man kann es haben, aber dann muss man auch wissen, wann man es ausschaltet. Ja? Und überlegt mal, wie viel Aufmerksamkeit, ich beobachte es bei so manchen jungen Leuten. Ja? Ich denke, das sind Stunden am Tag, wo man guckt, da hat wieder irgendjemand eine Nachricht geschrieben, ich habe mir beim XY-Laden ein XY-Hemd gekauft. Ist das wichtig? Ist das etwas, was uns weiterbringt, wenn wir solche Dinge die ganze Zeit rund um die Uhr verfolgen? Ja? Wisst ihr, es gibt einfach eine Haltung, wo man sagt, ich will Unwesentliches, Nichtiges oder auch Zweideutiges und Gefährliches aus meinem Leben, aus meinem Herzen aussortieren, weil ich weiß, was für eine Berufung ich habe. Was für einen Herrn ich dienen darf, das ist doch 100-mal mehr, weil das hat Ewigkeitswert, dieser ganze Schrott. Der wird mal im Feuer verbrennen, ist euch das klar? Wenn diese Welt verbrennt, samt ihren Elementen, verbrennen alle Computer, Smartphones, alle Autos, alles, was euch lieb und teuer ist, verbrennt alles mit. Bleibt alles nicht. Ja? Das ist auch ein biblischer Gedanke der Heiligung, dass wir doch das Irdische und Äußere, wir können es benutzen, wenn wir es müssen, wenn wir es sollen, wir haben die Freiheit. Aber es soll uns nicht gefangen nehmen, nicht beflecken, nicht ablenken vom Wesentlichen, ihr Lieben. Da können wir mal drüber nachdenken. Ich möchte zum Abschluss ein Psalmwort lesen, dass wir wieder in diesen Spiegel der alttestamentlichen Schattenbilder schauen. Und ich denke, das hat uns auch etwas zu sagen und kann uns ermutigen. Psalm 84, geschrieben, denke ich, von einem Diener des alttestamentlichen Heiligtums, welches ein Schattenbild des wahren Heiligtums ist, dem wir dienen dürfen. Dem Vorsänger auf der Gittit von den Söhnen Korahs, ein Psalm, Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscher. Ihr Lieben, wenn das schon galt von diesem salomonischen Tempel, der nur ein irdisches Bauwerk war, wie viel mehr von dem Heiligtum, in dem wir dienen dürfen, das im Himmel ist. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Damit möchte ich schließen und möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir von ganzem Herzen. Wir durften uns heute in deinem Wort erinnern daran, dass du unser vollkommener, herrlicher, himmlischer Hohepriester bist. Herr, wenn wir diesen Auftrag haben dürfen, wie wir heute gelesen haben, dass wir ein heiliges Priestertum sein dürfen, dann wollen wir uns immer daran erinnern, dass wir das nur sein dürfen, weil du unser herrlicher hoher Priester bist, der für uns dieses Werk vollbracht hat, das alleine uns Gott nahe bringen konnte. Dass du alle unsere Schuld und Sünde auf dich nahmst und dich geopfert hast am Kreuz für uns, dein Blut gegeben hast zum Lösegeld für uns, elende Sünder, die wir einmal waren. Herr Jesus, und jetzt sind wir geheiligt und gereinigt und gerecht gemacht und vollkommen gemacht in dir. Und deswegen dürfen wir dem heiligen Gott nahen. Nicht in einem irdischen Heiligtum, nein, sondern im himmlischen Allerheiligsten. Was für eine wunderbare Sache ist es. Ja, da steht der Gnadenthron, wo dein Blut für uns spricht. Und dort dürfen wir nahen und dürfen Segen empfangen von unserem Gott und dürfen ihm Opfer bringen. Schenke doch, dass uns das größer wird und wichtiger wird. Schenke doch Gnade, dass wir wirklich auch unser Leben mehr danach ausrichten, nach dieser priesterlichen Berufung, die du uns gegeben hast. Dass wir freiwillig auch Dinge aus unserem Leben raussortieren und wegtun, die uns hindern wollen, die uns ablenken wollen, die uns beflecken. Gib Gnade, dass wir doch auch als Gemeinde wachen über diesem priesterlichen Dienst, über dieser Anbetung, dass dieses Räucherwerk unverfälscht vor dich gebracht wird. Wir lesen im Alten Testament, dass jemand, der falsches Räucherwerk gemacht hat und vor dir dargebracht hat, dem Gericht verfallen musste. Und so gib Gnade, dass wir wachen über unsere Anbetung, über unseren Liedern, über dem Wesen unserer Gemeinde, dass sie heilig und abgesondert bleibt für dich. Und lass uns aber auch Zeugen sein für deinen herrlichen Namen unter den verlorenen Menschen. Danke, dass wir uns an all das erinnern durften. Segne dein Wort an jedem Einzelnen von uns. Schenke, dass es uns wirklich innerlich weiterführt, uns dahin führt, dass wir mehr und mehr dieses Vorrecht erkennen und auch ausleben, das du uns gegeben hast, heilige Priester für Gott zu sein. Dir, unserem Herrn und Erlöser, dir, unserem himmlischen hohen Priester, wollen wir dafür Ehre und Dank und Anbetung bringen. Amen.